Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord-Podcasts. Mein Name ist Yannick Schappert und ich sitze heute mit drei Handballfans zusammen. Drei großen Handballfans, beziehungsweise es sitzen nur zwei tatsächlich mir gegenüber. Und zwar sind das die SG-Fans Sven Anker. Moin Sven.
Moin Moin.
Ingo Thomsen. Moin Ingo.
Hallo.
Und am Telefon zugeschaltet haben wir Uwe Westphal, einen leidenschaftlichen Fan des SC Magdeburg von den SCM Supporters Crunchtime e.V. Uwe, schön, dass du da bist.
Dann auch mal von mir Moin Moin aus Sachsen-Anhalt.
Und ich komme hier schon mit den Namen durcheinander, es geht gut los heute. Ja, das Final Four liegt ein paar Tage zurück. Ingo, du warst da. Wie hat sich deine Gefühlslage seitdem entwickelt, seitdem du aus Köln zurückgekehrt bist?
Ja, sagen wir es so, langsam geht's wieder. Also am Samstag waren wir, nicht nur ich glaube, wir waren alle ziemlich gefrustet, ziemlich enttäuscht von dem Spiel, von der ganzen Art und Weise. Ja, und dann haben wir am Sonntag gab es ein bisschen Wiedergutmachung. Und ich glaube, wenn man 15 Minuten von 120 guten Handball spielt, dann langt es einfach nicht.
Sven, du warst nicht in Köln. Wir werden über die Gründe heute noch ein bisschen sprechen. Denn was haben wir heute vor? Wir sprechen natürlich jetzt einmal darüber, was in Köln passiert ist, sportlich, wie ihr darüber denkt, denn das ist einfach interessant. An der Stelle müssen wir natürlich sagen, Uwe, herzlichen Glückwunsch zum Pokalsieg.
Müssen wir das sagen? Nein, das machen wir natürlich.
Recht vielen Dank dafür.
Wir werden über das Sportliche sprechen und vor allem möchten wir aber auch darüber sprechen, was im Vorfeld des Final Four passiert ist. Denn da haben ja einige Fanclubs der SG Flensburg-Handewitt für Schlagzeilen gesorgt. Sven, gibt es eigentlich ein handballinteressiertes Medium, in dem du zuletzt nicht namentlich vertreten warst?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Also zuletzt hat sich tatsächlich auch der Tagesspiegel bei mir gemeldet. Das ist, glaube ich, eine Zeitung, die eher nicht so für Handballberichterstattung verantwortlich ist. Ich glaube, in der FAZ war ein Artikel. Vielleicht ist das jetzt tatsächlich mal ein Abschluss für die ganze Geschichte.
Ich werde mich bemühen, dass wir das heute ein bisschen abrunden, das Ganze. Denn wir möchten natürlich zu guter Letzt dann darüber sprechen, Ingo, Uwe, ihr wart beide in Köln. So, was waren eure Wahrnehmungen? Was hat sich vielleicht schon verändert? Und wo muss das weitergehen? Wo muss die Entwicklung noch weitergehen? Ja, Ingo, du hast es gesagt, Samstag, große Enttäuschung. Die SG hat das Pokal-Halbfinale gegen Melsung verloren. Ich glaube, wir können auch sagen, relativ chancenlos verloren sein.
Absolut, absolut. Das muss man wirklich so sagen. Da hatte gerade der Trainer von Melsung offensichtlich die besseren Ideen im Gegensatz zu unseren Jungs.
Du hast es. Erzähl mal, wie du das verfolgt hast und wie so eure Stimmung war. Ihr habt sicherlich hinterher über das Spiel diskutiert, was so eure Eindrücke waren.
Also das nächste Mal, ein kleiner Teil von unserer Gruppe ist dann tatsächlich auch nach Köln gereist. Also die haben sich das nicht nehmen lassen, das waren 5 Leute.
Alte Garde, das habe ich nicht gesagt. Nur natürlich von den Wikingern.
Die sind trotzdem nach Köln gereist, um die Mannschaft zu unterstützen. Und der Rest von unserer Gruppe, wir haben uns dann privat getroffen zum Grillen, haben dann erst das erste Halbfinale verfolgt und dann halt unser Spiel. Und wir waren alle relativ sprachlos. Das hat sich dann tatsächlich so ab der 40. Minute schon größtenteils aufgelöst bei uns. Einige Leute konnten sich das dann tatsächlich nicht mal angucken und sind dann schon mal rausgegangen. Und nachher saß nur wirklich ein kleiner Teil, relativ ungläubig vom Fernseher und hat dann schon angefangen, Parallelen tatsächlich zum letzten Jahr zu ziehen. Wobei ich da jetzt nicht so weit gehen wollen würde, das so zu sehen wie das letzte Jahr. Ich glaube schon, dass der Kontext ein bisschen anders ist. Nichtsdestotrotz war es schon erschreckend, wie chancenlos wir da gewesen sind.
Aber es gab schon Parallelen. Warum möchtest du trotzdem keinen Kontext herstellen?
Naja, ich glaube schon, dass die Mannschaft einerseits noch ein Stück weit diese Saison in der Entwicklung ist. Andererseits darf man natürlich erwarten, dass diese Schwankungen nicht mehr so groß sind. Ne? Also klar hat man mit der Stamm-7 eigentlich größtenteils nicht zusammengespielt, wenn man Kai Smietz jetzt nochmal dazu zählt. Simon war lange Zeit verletzt. Nichtsdestotrotz haben wir genug Leute auf der Platte, die alle schon mal in Halbfinals und Finals gestanden haben und die auch gewonnen haben. Also Olympiasieger bzw. angehende potenzielle Olympiasieger. Wir haben Weltmeister in der Mannschaft, wir haben Europameister in der Mannschaft. Die wissen alle, wie man sowas spielt. Und wenn man tatsächlich nur noch zwei Siege von einem Titel entfernt ist, dann sollte man eigentlich ein anderes Auftreten erwarten.
Ingo, wie sind die Wikinger nach Köln gereist? Hatte man da so ein bisschen die Meinung, Melsung, das wird die SG schon wuppen?
Ja, aber ich glaube, mit der Meinung standen wir nicht alleine da. Also das, klar waren wir vielleicht ein bisschen gewarnt, aber das andere war Auswärtsspiel kurz vorher und ohne den Kreisläufer, ohne den Spielmacher in meiner Größe. Ja, aber trotzdem müssen wir die vom Papier her da schlagen und das, da waren wir uns auch ziemlich sicher, wir tippen ja mal im Bus und es gab einen, der hat irgendwie, oder zwei, die haben auf Unentschieden getippt nach 60 Minuten. Die hätten fast zu Fuß nach Hause oder weitergehen müssen. Alle anderen war Sieg irgendwie zwischen 1 und 6, 7 Tore. Also es gab überhaupt kein Vertun, dass wir nicht ins Finale kommen.
Glaubst du, dass es in der Mannschaft ähnlich gewesen sein könnte?
Sicherlich wird es in der Mannschaft ähnlich gewesen sein. Aber als Profi muss ich eigentlich, glaube ich, verlangen können, dass ich im Spiel irgendwie 100% da bin bei so einem Spiel. Und das war in der ersten Halbzeit nicht so.
Du hast schon angesprochen, dass 25-25 in der Bundesliga eine Woche vorher. Das heißt, die SG musste gewarnt sein. Sven, du hast schon mal angerissen das Thema Einstellung, Ausstrahlung. Wie war da deine Meinung? Also wie hast du die gesehen? Denn auch da muss ich dann doch noch mal aufs letzte Jahr sprechen. Denn da gab es natürlich den ähnlichen Fall, dass da ein Gegner war, der total heiß war, der vorher allerdings auch nicht wirklich formstark war. Und die SG ist ja, wie schon im letzten Jahr, ich glaube im letzten Jahr waren es 22 Spiele ohne Niederlage, diesmal 12, mit eigentlich einer sehr breiten Brust hingereist und hätte eigentlich ja die auch zeigen müssen.
Grundsätzlich glaube ich, würde ich dem Spiel den Samstag davor in Melsung gar nicht mal so viel Bedeutung beimessen. Wir haben schon gesagt, da fehlten zwei wichtige Säulen. Und das war irgendwo klar, dass das auch so ein Stück weit abtasten ist. Dazu hat Melsung zu Hause gespielt. Und wenn man das dann aber, wie du sagst, auf das Halbfinale bezieht, mir hat da irgendwie ein Stück weit ein Anführer gefehlt. Also Simon hat das versucht, irgendwie das Ruder an sich zu reißen, aber auch da darf man nicht vergessen, trotz seiner Erfahrung und in jungen Jahren schon Titelsammlung mehr oder weniger, ist er erst 23. Und ich denke, da haben wir andere auf dem Feld, die in so einer Situation vorangehen sollten. Ich denke zum Beispiel an einen Jim. Ich weiß nicht, ob er zu sehr verletzt war, da laborierte damit irgendwas am Knie herum. Ein Johannes zum Beispiel, den ich in diesem Spiel irgendwie kaum wahrgenommen habe. Also vielleicht tue ich ihm da Unrecht, aber ich habe ihn weder im Angriff noch in der Abwehr großartig wahrgenommen. Torwart ist immer schwierig in so einer Situation, weil du auch ein bisschen von der Abwehr abhängig bist. Auf der anderen Seite ist man vielleicht auch vom Torwart von der SG gewöhnt, dass auch mal einen Unhaltbaren hält und die Mannschaft so pusht, wie jetzt auch gegen Berlin im Spiel um Platz 3. Und da fehlte mir irgendwie ein Stück weit jemand, der vorangeht. Und ich weiß nicht, ob das mit dieser viel zitierten neuen Spielergeneration zu tun hat. Früher hatten wir Spieler wie ein Karlsson, die haben auf den Tisch gehauen intern. Und dann wurde das gemacht. Die haben sich dann aber auch bei Niederlagen hingestellt und haben das mehr oder weniger alles auf sich bezogen und haben die jungen Leute dann da rausgelassen. Heutzutage hat man offensichtlich viele Spieler im Kader, die ihre eigene Meinung zu den Dingen haben, sich nicht mehr so viel von den Älteren vielleicht sagen lassen wollen. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Faktor ist und man dann versucht, an seine eigenen Stärken zu glauben und das dann so runterspielen will, aber dann viel zu spät aufwacht und merkt, hey, da ist ein Gegner, der hat einen ganz anderen Plan, als wir den haben. Und das, was wir uns vorgenommen haben, kommt dann gar nicht so zum Tragen.
Mein Eindruck war tatsächlich auch ein bisschen, die SG ist dafür bekannt, dass sie auch bei höheren Rückständen niemals abzuschreiben ist. Immer dafür gut, nochmal zurückzukommen, wie sie das dann ja auch am Sonntag gezeigt hat. Dass sie da vielleicht sogar ein bisschen zu sehr drauf vertraut hat, dass die das am Ende schon drehen werden. Und Ingo, sie kam ja auch nochmal von 8 minus 8 auf minus 3 zurück. Hattest du da tatsächlich das Gefühl, das könnte sich nochmal drehen? Oder warst du durch die Eindrücke vorher schon?
Da waren wir natürlich voller Euphorie und haben gedacht, Mensch, vielleicht klappt es jetzt noch. Und dann kamen wieder ein, zwei schlechte Situationen, vielleicht auch ein, zwei Pfiffe, die 50-50 sind und die dann gegen uns gehen. Aber es waren ja auch nur 2-3 Minuten, wo dieses Aufbäumen oder diese Euphorie da war, weil es ging dann, waren auch schnell wieder dann 5-6 Tore oder 4-5.
Was sagt das über die SG aus, dass sie sich Sonntag nochmal zusammengerissen hat, auch nach einer weiteren schwierigen Halbzeit?
Das ist schon, ja, das sagt aus, dass sie es irgendwie auch hoffentlich begriffen haben, dass man irgendwie alles gibt und zwar von der ersten Minute an. Wobei am Sonntag war es ja auch nicht von der ersten Minute, sondern in der zweiten Halbzeit. Aber der Kampf und Leidenschaft war irgendwie zu sehen. Ich meine, das hat Sven gerade schon gesagt, wenn der Torwart auf einmal einen hält und noch einen hält und dann irgendwie die Zuschauer das geil finden, sage ich einfach mal, dass es langsam irgendwie mal ein gutes Spiel wird und dass jeder so ein bisschen reinkommt. Und ja, dann hat man es irgendwie am Ende geschafft. Und ich glaube, es war so schon irgendwie Frust, aber mit einer zweiten Niederlage nach Hause zu fahren, 9 Stunden im Bus, ich glaube, das wäre richtig scheiße gewesen.
Johannes Roller hat das auch gesagt. Natürlich ist es viel, viel leichter, diese Emotionen zu entwickeln, wenn du gute Aktionen hast. Das ist dann sicherlich die Kunst, diese Emotionen auch zu erzeugen, wenn du nicht so gut in ein Spiel reinkommst. Wie wirkt sich denn so ein Halbfinalausgang auf die Abendgestaltung in Köln aus?
Ja, wir haben nicht in Köln geschlafen. Wir sind noch eine Stunde Bus gefahren nach Neuss. Also wir sind ja dazu mit 2 Bussen, mit 90 Leuten irgendwie. Insgesamt hatten wir 160 Karten. 90 Leute sind mit 2 Bussen darunter gefahren. Und aufgrund der Messe gab es natürlich keine bezahlbaren Hotels. Und wir sind dann nach Neuss gefahren oder nach Neuss rausgefahren, waren wir im letzten Jahr auch da. Und dann ist es irgendwann 23 Uhr und dann ist man morgens um 3 aufgestanden, um 5 los irgendwie. Dann gibt es ein bisschen was tagsüber, dann gibt es noch einen kleinen 2 Getränke im Hotel und dann war es das auch, damit man am nächsten Tag wieder einigermaßen fit ist irgendwie. Kommen wir, glaube ich, nachher zu irgendwie. Ich meine, 90 Leute Hotel und wenn ich dann irgendwo lese, ja, ihr müsst euch früher drum kümmern oder so von der HBL, ihr müsst, könnt ihr auch außerhalb irgendwie wohnen. Ja, ganz doof sind wir auch nicht. Also das haben wir alles geklärt vorher. Und auch das, glaube ich, weiß kaum einer, was das eigentlich heißt. 160 Karten haben wir gehabt, davon 135 im Unterrang. 90 Leute, 100 Leute haben im Hotel gepennt, davon sind 80 mit dem Bus angereist ungefähr. Das heißt, im Fanclub, das ist irgendwo 50.000 Euro, die da bewegt werden. Nur, da sind die anderen 80, die so gefahren sind, nicht dabei. Und wenn dann irgendwelche Klugschnacker meinen, irgendwie uns Tipps geben zu können, dann ist es, glaube ich, einfach falsch.
Und ich glaube, dann kommen wir auch schon zum Thema, weshalb wir...
Ich wollte nicht so einen halben Cut, aber das passte jetzt gerade.
Weshalb wir eigentlich heute zusammensitzen, denn das ist ja auch ein Stück weit der Grund, dass Uwe telefonisch dabei ist. Das ist jetzt nicht, weil Freitag der SC Magdeburg in Flensburg gastiert, sondern weil ihr im Zuge dieses Themas zusammengekommen seid. Ich würde aber tatsächlich dann erstmal Sven erzählen lassen wollen, weil du, glaube ich, ganz guten Überblick geben kannst. Was war eigentlich vorher so? Warum haben sich die alte Garde, die Wikinger und die Hölle Nord zusammengetan für ein Statement, das ja hohe Wellen geschlagen hat?
Also ich glaube, das Statement hat ja 3 zentrale Punkte. Da geht es einerseits ganz wichtig um die Ticketpreise, dann geht es um Beschränkung von Fanmaterialien und dann grundsätzlich um das Event, um das Drumherum, wie Musikeinspielungen, Hallenmoderation etc. pp. Und man konnte das ja in der Vergangenheit schon immer beobachten, dass das immer mehr zu dieser Jahrmarktatmosphäre aufgepumpt worden ist. Das war es letztes Jahr schon. Alle, die da waren, haben sich über viel zu laute Musik beschwert. Auch deine Kollegen von der Presse haben gesagt, man konnte sich überhaupt nicht unterhalten oder konzentrieren. Man ist da vor den ersten Spielen reingekommen, da stand ein DJ auf dem Feld. Also alles irgendwie völlig widersinnig. Und dann kam es halt jetzt dieses Jahr dazu, dass bei den Tickets für die teilnehmenden Vereine die günstigste Kategorie gestrichen worden ist. Das waren die 74-Euro-Karten. Davon gibt es insgesamt wohl 2.500 Stück. Die sind alle vorher in den freien Verkauf gegangen. Und das günstigste Ticket lag dann bei 134 Euro. Und das war dann so ein Punkt, wo wir gesagt haben, so jetzt reicht's einfach. Und dann haben wir uns in Flensburg mit den anderen Fanclubs eben zusammengeschlossen, haben dieses Statement verfasst. Und uns ging es einfach nur mal darum, aufmerksam zu machen und wachzurütteln. Gar nicht mit einer großen Zielsetzung. Wir haben gesagt, wir lassen das alles auf uns zukommen, was da so passiert. Und nach Veröffentlichung dieses Statements über die Social-Media-Kanäle hat sich das alles komplett verselbstständigt. Also ich glaube, innerhalb von ein paar Tagen hatten wir eben Kontakt zu diversen anderen Fans. Und da war Uwe eben ganz vorne mit dabei. Und das hat nicht mal eine Woche gedauert. Da hatte ich dann plötzlich Frank Buhmann am Telefon von der HBL.
Uwe, wie war deine erste Reaktion und die deines Fanclubs? Und ich bitte dich einmal zu erklären, Crunchtime e.V., was hat es damit eigentlich auf sich? Wie war eure erste Reaktion, als ihr dieses Statement gelesen habt?
Ja, wir fanden das sofort von der ersten Minute, fanden wir das absolut angebracht und richtig. Also hier in Magdeburg, so haben wir das empfunden, wurde genauso gedacht. Und da habe ich dann von mir aus sofort Fahrt aufgenommen und habe gesagt, jetzt stellst du den Kontakt mal nach Flensburg her und versuchst da einfach mit den Jungs gemeinsame Sache zu machen. Gemeinsam sind wir stärker, umso schwerer sind wir anzugreifen. Ja, und wir haben ja dann auch, ich hatte den Kontakt gleich zu dem Sven und dann waren wir uns auch sofort einig, dass wir dann die MT-Messung gleich mit ins Boot nehmen und versuchen auch die Füchse Berlin. Und das ging innerhalb von Stunden, hatte ich Kontakt zu den anderen beiden Fanlagern, nenne ich es jetzt mal so. Und die haben sich dann alle auch sofort mit eingebracht. Und wir haben dann, meine Stellvertretende aus meinem Verein, komme ich gleich nochmal zu deiner Frage, Kranstein e.V., die hat dann mit mir zusammen auch nochmal ein Statement geschrieben, was wir per E-Mail auch an Frank Buhmann gerichtet haben. Da ging es dann eben auch um diese Nachhaltigkeitsgeschichte und hauptsächlich die Fanutensilien. Da habe ich innerhalb von 4 Stunden von Frank Buhmann Antwort bekommen, wo dann auch gleich mitgeteilt wurde, dass ein Termin mit stattfinden wird oder dass ein Termin angesetzt wird für eine Aussprache. Und das fand ja dann im Nachgang in Flensburg statt. Ja, zu Kranstein e.V., wir haben uns vor gut 3 Jahren gegründet. Da hatten wir in Magdeburg so ein paar Erfolgsprobleme. Der blieb einfach aus, 4 Spiele in Folge verloren. Die Köpfe, die hingen ziemlich tief. Und im Internet, wir sind alle mal Trainer. Wir wissen es alle besser und da wurde geschossen. Ja, auf Social Media, jeder wusste es besser. Jeder wollte gleich Bennett Wiegert wieder absägen. Und da habe ich ein Statement einfach mal auf einer Plattform rausgehauen, wofür dann ein Daumen hoch kam. Und ja, auf einmal waren wir ruckzuck 10, 15 Leute und sie haben gesagt, jetzt gründen wir einen Verein. Und zu dem Namen sind wir gekommen. Wir waren zu dem Zeitpunkt eigentlich eine Mannschaft. Wir sind immer hinterhergerannt und in den letzten 5 oder 10 Minuten haben wir dann doch das Spiel immer noch für uns entscheiden können. Und Bennett Wiegert hat dann immer gesagt, wir sind jetzt in der Kranstein, das ist unsere Zeit. Und so ist es dann zu unserem Namen gekommen.
Okay, also eine sehr spontane Vereinsgründung, könnte man fast sagen.
Richtig, ja. Und wir haben natürlich dann auch, ich glaube, wir sind, der SCM hat, glaube ich, die meisten Fanclubs. Und man muss auch beachten oder beobachten, dass wir alle in der Liga auch einen Generationswechsel irgendwann haben. Ja, und dann muss man auch versuchen, vielleicht auch junge Leute irgendwo zu diesem Fan-Dasein aufzuwecken oder dass das auch mega viel Spaß machen kann. Und auch wieder mit dieser Zusammenarbeit, so wie wir das jetzt hier gemacht haben, kann man das auch mit allen Fanclubs machen. Ja, dass man zeigt, wir stehen hinter diesem Club und man kann auch was organisieren. Ich denke, ihr habt alle gesehen, was wir da jetzt am Wochenende in Köln abgezogen haben. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Ist ja auch einfacher, Gänsehaut zu bekommen, wenn man gewonnen hat.
Ja, das Problem für die anderen Handballclubs ist jetzt natürlich, dass Magdeburg nicht nur in der Crunchtime stark ist, sondern auch vorher die 45 Minuten schon. Das macht es im Moment nicht leichter.
Jetzt mittlerweile ja, aber wenn man das beobachtet, was wir jetzt in den letzten 3 Jahren am Kader verändert haben, wer dazugekommen ist, ja, und jetzt dort mittlerweile einen Rückraum haben, wo man manchmal denkt, oh, die Typen, die sind einfach unnahbar, die verziehen keine Miene, guckt in die Gesichter, die sind eiskalt und rammeln immer wieder rein in diese Abwehr, ob das Spielsystem ihm gefällt in der Liga oder nicht, aber der Erfolg momentan spricht ja für sich. Ja.
Definitiv eine phänomenale Entwicklung und sicherlich eine perfekt zusammengestellte Mannschaft von Bennett Wiegert, der genau die Spieler hat, die er braucht.
Ja, und ich sehe eben diesen Support der Mannschaft auch gerade bei so einem Final Four für ganz, ganz wichtig. Ich war selber mal aktiv und das macht mit den Jungs dort unten schon was. Und wir sehen es ja auch in der Liga, wie in den letzten Wochen Spiele auf einmal in den letzten 10, 15 Minuten gedreht werden von einem 6-Tore-Rückstand. Ja, man kann nicht einfach sagen, hier sind wir durch. Und wir sollten da auch wieder, Zitat von Bennett Wiegert, wir sollten dann ganz einfach demütig bleiben und auf das nächste Spiel schauen und dann gucken wir. Und darum gab es auch beim Final Four nach dem Sieg gegen die Füchse kein großes Feiern. Ich glaube, wir sind alle zurück in unsere Hotels. Wir waren natürlich auch platt. Wir waren ja von morgens 10 Uhr alle Mann on fire. Dann dort auf dem Domplatz, dann den Fanmarsch zur Arena. Ja, und dann nächsten Morgen kam dann ganz spontan 9 Uhr der Aufruf. Wir treffen uns 12 Uhr zum gemeinsamen Einsingen. Und dann standen dort auch auf einmal wieder, ich denke mal, 400-500 Leute zwischen diesen zwei Gebäuden. Und wir haben dann angestimmt und dann ging es nachher in die Arena. Und jeder richtig angefixt, natürlich dann diesen Pokal zu holen.
Das zeigt natürlich, wie wichtig Fankultur ist. Ingo, alte Garde, Wikinger und Hölle Nord sind sich sicherlich nicht immer einig. Warum wart ihr euch in dieser Sache einig, dass es ein gemeinsames Statement war? Beziehungsweise musste darüber gesprochen werden oder war das eigentlich direkt klar?
Also ich glaube, im Moment sind wir uns schon einig. Es gab irgendwie in der Vergangenheit Probleme oder verschiedene Ansichten. Aber das ist seit einigen Jahren aus meiner Sicht irgendwie ausgeräumt. Warum gab es da eine Gemeinsamkeit? Weil wir natürlich alle das gleiche Problem haben. Also weil alle die Kosten irgendwie im Blick haben. Weil ja, wir ein Ziel haben, wir wollen da hin und das Ding da gewinnen. Und ja, wir wollen es uns aber auch irgendwo, muss es alles bezahlbar bleiben. Und das war also überhaupt kein Thema aus unserer Sicht, dass wir da nicht dran teilnehmen. Weil das schon gut von Sven zusammengefasst war und dann können wir da auch unser Logo drunter machen. Also vielen Dank nochmal dafür. Muss ich jetzt ja sagen, Sven, das ist nicht, das ist meine Meinung.
Ja, ich gebe dir mal meine Kontonummer.
Sven, glaubst du hättest mit Frank Boman gesprochen, wenn nicht auch andere Vereine oder Fans anderer Vereine auf den Zug direkt aufgesprungen wären?
Ja, das Statement von ihm kam ja relativ schnell unter einem Social-Media-Posting vom Fanclub Hölle Nord auf Facebook. Und ich glaube schon, dass man dann gesprochen hätte. Es ist natürlich auch ein schöner Zufall gewesen, dass er just in der Länderspielpause hier oben in Flensburg war. Das hat natürlich ganz gut gepasst, aber in der heutigen Zeit hättest du sowas auch online machen können. Aber ich glaube, dass die Unterstützung, die wir aus anderen Fanlagern bekommen haben, natürlich schon uns ein Stück weit recht gegeben hat und Boman dann auch gesehen hat, okay, ich kann diesen Termin jetzt auch nicht mehr platzen lassen. Ne? Also ich glaube aber schon, dass er mit uns gesprochen hätte, wenn andere nicht mit aufgesprungen wären, weil das Posting von ihm ja relativ zeitnah darunter war. Ich glaube, das andere hat es einfach nur nochmal unterstrichen.
Welche Ergebnisse hat dieses Gespräch gebracht?
Also Ergebnisse, ich sag mal, bei diesen drei zentralen Punkten, die wir hatten, habe ich eigentlich nie großartig darüber nachgedacht, dass wir Erfolge erzielen bei den Ticketpreisen. Nun ist es so, dass die Preise im nächsten Jahr nicht günstiger werden. Was mich allerdings zum Beispiel überrascht hat, war, dass er im Nachgang davon gesprochen hat, dass ein fast überbuchtes Event gewesen ist, obwohl man ein paar Tage vorher noch Tickets bekommen hat. Und die Preise sind zumindest gleich geblieben und er hat uns eben versprochen, dass es ab der nächsten Saison für die teilnehmenden Vereine auch wieder die günstigsten Karten gibt. Das ist in Köln natürlich direkt unterm Dach, aber ich sag mal 74 Euro für dieses Event, das kann man dann schon ausgeben, das ist auch bezahlbar, sag mal für eine Familie, wenn man ein bisschen darauf spart. Das war für uns schon mal wichtig und da muss man halt eben sehen, wie die Blöcke jetzt nächstes Jahr aufgeteilt werden. Aber dass wir da einen Erfolg erzielen, das war für uns, eigentlich haben wir uns gar nicht ausmalen können. Einen sehr kurzfristigen und guten und schnellen Erfolg haben wir bei den Fanmaterialien, glaube ich, erzielt. Da ging es darum, dass wir bislang immer nur 4 Trommeln haben durften und die waren halt eben gewissen Plätzen zugeordnet. Bei uns war es aber halt beim Flensburg-Block war es 2023 so, dass der eben im Oberrang war und die Trommeln sollten im Unterrang sein. Das hat die HBL halt geändert. Genauso was Megafone angeht, da hat der SCM nun auch von profitiert. Die HBL hat relativ kurzfristig 2 Megafone erlaubt, 1 im Unterrang, 1 im Oberrang. Trommeln konnte man, soweit ich weiß, auch mit hinnehmen, wo man wollte, sofern es da eben nicht irgendwie zu Einschränkungen mit anderen Zuschauern gekommen ist und auch sonstiges Material, da haben wir sofort einen Ansprechpartner für gekriegt. Das konnten wir entsprechend anmelden und die HBL hat es dann weitergetragen an die Halle, mit der Halle besprochen. Das Einzige, was halt eben von der HBL gefordert war, war halt, dass bei Sachen wie Trommeln und Megafon eben entsprechend ein Ansprechpartner, also Name hinterlegt ist. Ich glaube, das ist aber grundsätzlich auch okay, da bewegen wir uns nicht in Bereichen wie im Fußball. Und der größte Streitpunkt war tatsächlich die Eventisierung drumherum. Also wo man sich einig war, ist die Lautstärke gewesen, dass es einfach zu laut gewesen ist 2023.
Also das hat Frank Bohmann auch selber eingesehen oder gesagt.
Genau. Ich habe lustigerweise danach auch nochmal relativ lange mit Kevin Gavin telefoniert. Da hat er sich gemeldet über Social Media bei mir. Und der hatte das auch nochmal bestätigt.
Rheinsprecher der Rhein-Neckar-Löwen, genau. Nationalmannschaft und eben auch bei
richtig,
den großen Events.
Genau, das macht er zusammen mit dem Zimmermann vom TVB Stuttgart, das Rewe Final Four. Und wo man sich natürlich jetzt drüber streiten kann, ist was für Musikeinspielungen macht man, wie, wo und wann. Ich finde es einfach immer schade, weil dieses Event ist ja im Grunde genommen auch für diese 4 teilnehmenden Vereine. Und da sitzen halt eben 1200 Leute pro Verein in der Halle mindestens, die einfach eine eigene Motivation haben, ihre Mannschaft anzufeuern, weil sie eben kurz davor stehen, einen Titel gewinnen zu können. Und das dann über Musik oder Anfeuerungsrufe des Hallensprechers irgendwie runterzuregeln, nur um das restliche Publikum zu animieren, finde ich einfach schwierig. Und ich finde, da konnte man dieses Jahr, das konnte man am Fernsehen tatsächlich gut verfolgen, dieses 22-25, Melsung nimmt eine Auszeit, der SG-Block ist eben oben auf, Melsung versucht auch nochmal alles zu geben, damit eben die Mannschaft nicht ins Hintertreffen gerät, die fangen wieder an, Musik einzuspielen und der Hallensprecher spricht da wieder irgendwas ins Mikrofon. Das war so eine Szene, die ist für mich exemplarisch hängen geblieben. Ich glaube, Sweet Caroline wurde nicht so inflationär gespielt.
Ja, vielleicht war es 2-mal weniger.
Ja. Aber grundsätzlich ist die HBL dann natürlich im Spagat, weil man eben viele Karten an neutrales Publikum vergibt. Für die ist es eben ein Event, wo sie einmal im Jahr hingehen, weil sie eben keinem Verein entsprechend angehören und die wollen halt unterhalten werden. Und dieser Spagat ist halt einfach super schwierig und der wird immer mit den Interessen von uns Fans kollidieren. Und ich glaube, das wird die nächsten Jahre nicht zwingend besser werden. Also das ist ein Punkt, wo ich sage, da müssen wir nochmal in den Austausch gehen, aber ich glaube, den werden wir nicht zu 100% Zufriedenheit abstellen.
Ich habe es in der Halle gar nicht gemerkt, aber mir hat einer gesagt, Mensch Ingo, einmal habt ihr es ja erreicht, in unserer letzten Auszeit wurde angeblich keine Musik gespielt und man konnte uns hören. Weiß
das,
ich nicht, ob das stimmt.
Das ist tatsächlich richtig, das habe ich mir auch notiert, nicht auf meinem Zettel, aber im Kopf. Es gab diese Auszeit und was sehr interessant war, tatsächlich führte das dann auch dazu, dass die Halle aber auch mitgenommen wurde vom Block. Also das hat dann am Ende auch die ganze Halle animiert und da hat man ganz gut gesehen, wie es sein kann. Ingo, du warst ja in der Halle und du hast auch ein T-Shirt an, auf dem steht weniger Event, mehr Fans. Heißt das jetzt, das hat nicht so gut geklappt?
Naja, Sven hat es, glaube ich, ja schon ganz gut zusammengefasst. Also man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass wenn man 3 Säulen als Themen hat, dass wir sie alle umsetzen oder dass alle umgesetzt werden oder alles nach unserer Pfeife tanzt oder nach unseren Wünschen tanzt. Mit der Musik, der Punkt, der, glaube ich, als einfachstes umzusetzen wäre in den Auszeiten, hat es ja von den ganzen Auszeiten, die da gewesen sind, irgendwie ja 3, 6, 9, 12 Minimum, hat es dann scheinbar ja einmal geklappt. Jetzt haben wir Glück gehabt, dass es bei unserem Spiel war. Ja, das ist einfach zu wenig. Und also müssen wir kontinuierlich dranbleiben und kontinuierlich immer wieder sagen, in den Auszeiten wäre es mindestens da, wäre es schön, wenn wir es wenn wir es hören. Also Sweet Caroline haben wir vielleicht, wie gesagt, zwei, dreimal weniger gehört als im Vorjahr. Und Viva Colonia, Viva Cologne haben wir vielleicht auch einmal weniger gehört. Aber ansonsten hat sich in der Lautstärke aus meiner Sicht nichts geändert.
Da hilft es sicherlich, wenn alle Fans, die dann auch da sind, alle Fangruppierungen an einem Strang ziehen, so wie ihr das jetzt macht. Uwe, du hast in unserem kleinen Vorgespräch auch erzählt, du könntest dir auch, was den Support angeht, sogar eine Zusammenarbeit anstellen in der Halle. Erzähl mal, was dir da vorschwebt.
Also, ja, ich kann jetzt erstmal nur bestätigen, was die anderen beiden eben gesagt haben, zu dieser Lautstärke. Wir selber haben uns ja da richtig drauf vorbereitet, weil wir das wussten aus dem vergangenen Jahr, dass wir Probleme hatten, uns mit dem Oberrang zu verständigen. Oben wird das ganz anders angestimmt und unten ist man schon voll im Gange. Wir haben uns mit Headsets vorbereitet. Wir waren per Funk sozusagen verbunden. Wir haben vorher 4 Capos benannt und dann hatten wir zusätzlich dieses Megafon. Ich habe in dem unteren Rang gestanden, um da eben zu animieren, und zweimal Leute oben im Oberrang, die haben nicht verstanden, was ich gesagt habe, aufgrund dieser lauten Musikeinspielungen. Ja, und ich bin auch irgendwann bei einem anderen Halbfinale dann hochgegangen, wo ich eigentlich zu sitzen habe, und habe dann wirklich mal mitgekriegt, oben unterm Dach hältst du das nicht aus. Also ich weiß nicht, ich kann es jetzt mit Dezibel nicht benennen, es ist nicht auszuhalten. Ja, und nochmal zu diesen Eventmaterialien, also da wünsche ich mir definitiv runterfahren, die können gerne mal Sweet Caroline einspielen, ja, aber definitiv nicht in dieser Lautstärke, und unten auf die Platte gehört jemand, der dann mit diesen 4 Fanlagern arbeitet, der die dann animiert, man kann sich gegenseitig betteln. Das werden wir jetzt am Freitag, ich hoffe, die SG zieht mit, machen wir das ganz einfach mal der HBL vor. Wir können einen Wechselgesang starten, Flensburg, Handewitt, SC, Magdeburg, ja, und dann geht das, Mensch, Leute, das kann Laune machen, da muss man, und da macht dann auch auf einmal der Rest der Halle mit, man kriegt die Leute ruckzuck, ja. Und zu diesen Eventmaterialien nochmal, es gab auch dort vor Ort Probleme. Es reichte eben nicht, da eine Fahne anzumelden von 90 x 1,20 Meter. Man brauchte, als wir vor Ort standen, dann eben auch ein Brandschutzzertifikat. Und ich habe von unserer Bürgermeisterin der Stadt Magdeburg eine große Stadtfahne bekommen, die sie uns zur Verfügung gestellt hat. Da kommt die Feuerwehr und will das Ding anzünden. Macht einen Brandtest. Also, ich habe gesagt, pass auf, schmeiß das Ding in die Ecke, ich nehme es jetzt nicht mit in die Halle. Ansonsten haben wir eine Akkreditierung bekommen für diese Megafone, was wir vorher angemeldet haben. War auch völlig in Ordnung, aber Probleme haben wir wirklich alle mit dieser Akkreditierung dann für unsere Fahnen gehabt. Ja, der SCM hat Riesenblockbanner ja, in Trikotform angemeldet. Und dann habe ich da gestanden, niemand wusste etwas davon, weil es über Dritte oder Vierte ging, der dann den Antrag angenommen hat. Und dann kommt man auch mit diesem Brandschutzzertifikat um die Ecke. Ja, und das wurde von einem großen Sponsor von uns übernommen, in Auftrag gegeben, gefertigt. Und wir haben es als Verein, als Fanclub übergeben bekommen am Anfang der Woche. Ja, und dann stehst du auf einmal da, mit Schweißperlen auf die Stirn, wie haben wir jetzt allen gerecht, ja, unserem Sponsor, wie machen wir das jetzt, dass wir das Ding mit in alle kriegen? Also wir haben es geschafft, wir hatten dann irgendwann das Zertifikat und dann haben wir da den grünen Stempel drauf gekriegt und alle waren glücklich. Aber die HBL hat sich mit der Entwicklung natürlich in der Zeit nach unseren Statements und dass sie eben dem zugestimmt haben, okay, wir nehmen dies und das. Das war für die natürlich jetzt auch eine große Herausforderung. Da muss ich sie jetzt auch irgendwo ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist sicherlich nicht einfach, wenn aus jedem Fanlager darauf nachher 100 Anträge kommen. Jeder will eine Fahne mit reinnehmen oder eine kleine Fahnenstange, ein Megafon etc. Das ist schon schwierig, das gebe ich zu.
Ja, ich denke auch, Sven, das kann man wirklich an dieser Stelle mal festhalten. Die ABL hat reagiert, sie hat ernst genommen, was dieses Statement ausgelöst hat und dass es dieses Statement überhaupt gab. Und es war ja auch so, hast du erzählt, dass teilweise ja auch aus Unwissenheit Dinge so waren, wie sie waren, weil diese Fansicht eben gar nicht bekannt war.
Absolut. Ganz kurz noch zu den Fahnen. Das ist ja kein Ding der HBL, sondern Ding der Halle. Wenn man jetzt mal aus unternehmerischer Sicht da drauf guckt, müssen die sich schlichtweg absichern, weil jedes Teil eben potenziell eine Gefährdung darstellt. Und dazu brauchst du eben diese B1-Zertifikate. Das ist nichts weiteres als ein Zertifikat darüber, dass die Fahne eben schwer entflammbar ist. Das ist uns in Flensburg, ehrlich gesagt, aus allen anderen oder fast allen anderen Hallen der Republik bekannt. Ich glaube, sehr genau hat sich das mal ein Kollege in Berlin angeguckt. Das hat irgendwie 5 Minuten gedauert, hat sich das genau durchgelesen. Wir schleppen das grundsätzlich mit. Ich habe es digital auf dem Handy. Also B1-Zertifikat ist uns tatsächlich bekannt. Also für mich schon Usus, aber das ist eben Ding der Halle. Grundsätzlich, das, was du gerade sagtest, Yannick, ich glaube, die HBL hat da einfach nach bestem Wissen und Gewissen entschieden, ohne sich irgendwie Gedanken darüber zu machen, dass es eben Menschen mit etwas mehr Leidenschaft gibt als jemand, der sich da einfach berieseln lassen will. Und dann ist es eben völlig normal, dass man eben guckt, wo kann ich am besten eine Trommel platzieren, weil sie da am wenigsten im Weg ist. Habe ich schon so das Gefühl gehabt, dass den, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein Stück weit Licht aufgegangen ist, aber dass es schon gut tat, dass man sich da mal drüber unterhalten hat. Und das ist für mich auch noch nicht zu Ende. Also ich denke schon, dass man da noch diverse Dinge verbessern kann.
Ich fand tatsächlich, nun saß ich auch nicht unter dem Dach, sondern weiter unten, aber die Lautstärke ein bisschen angemessener als im Vorjahr. Zumindest konnte ich mich mit meinem Nebenmann unterhalten. Und das war tatsächlich im letzten Jahr nicht der Fall. Vielleicht war es gar nicht wirklich so, sondern man hat es nur so wahrgenommen. Es ist ja auch wirklich eine subjektive Wahrnehmung. Ingo, wie zufrieden warst du denn mit dem Flensburger Fanblog, mit der Unterstützung? Uwe hat es eben gesagt, teilweise passiert oben natürlich was anderes als unten.
Ich glaube, wir haben uns nichts vorzuwerfen, um das mal so auszudrücken. Nee, ich glaube, die Stimmung war, aus meiner Sicht war es gut. Wir haben irgendwie kontinuierlich versucht, irgendwas anzustimmen. Aber wir haben natürlich auch Leute dabei bei den 1200, die das irgendwie gar nicht wollen, die vielleicht schon genervt sind, weil man im Unterrang aufsteht und einen fragen, warum man nicht oben sitzt. Aber supportmäßig war es für mich in Ordnung. Zumindest immer in den Phasen, wo wir eine Chance hatten, wo wir leider keine Chance hatten, wurde es auch immer leiser um uns rum und sie haben unermüdsam, wir hatten ja unten auch 4 Trommeln im Block, 2 von uns und 2 von der alten Garde, haben unwegsam weitergetrommelt und geschrien und gesungen und gemacht und getan und um uns rum ging es, aber wenn man sich umgedreht hat, die letzten Reihen in unserem Block haben uns vielleicht entweder auch nicht gehört oder hatten auch keine Meinung dazu, so nach dem Motto, ich fahre hier hin, bezahle viel Geld und die spielen so eine Scheiße. Aber die Unterstützung wird ja eben gebraucht, auch wenn es schlecht läuft. Wenn es richtig gut läuft, dann sind sie alle da. Aber das hilft eben auch nicht unbedingt der Mannschaft. Klar hilft es, wenn es gut läuft, da sind. Aber wir müssen uns irgendwann auch mal klar sein, dass wir in schlechten Phasen irgendwie da sein müssen.
Was auffällig war, rotes T-Shirt, weniger Event, mehr Fans. Das offizielle Final Four T-Shirt war ein anderes, auch rot, aber andere Optik, wie kam das zustande, dass ihr in anderen T-Shirts dort aufgetreten seid?
Na, ich hatte schon 2 T-Shirts. Ich hatte auch das SG-T-Shirt. Nein, wir haben eben ganz bewusst gesagt, okay, wir machen jetzt, wir bieten diese T-Shirts an, lassen die drucken und haben irgendwie auch die Hölle an Nord angeschrieben. Die haben ein paar genommen und haben alle angeschrieben. So waren es ja irgendwie insgesamt 50, 60 T-Shirts. Also es sind auch nicht 1200 oder davon die Hälfte gewesen, sondern irgendwie haben wir 60 T-Shirts, glaube ich, drucken lassen davon und sind auch 1, 2, 5 Mal angesprochen worden auf den Text und konnten es dann relativ gut erklären, denke ich mal, worum es da ging. Ja.
Sven, wie bist du mit Frank Bohmann, mit dem Geschäftsführer der HBL, verblieben? Wird es einen weiteren Austausch geben vor dem nächsten Final Four, vielleicht auch völlig losgelöst davon?
Also grundsätzlich war der Austausch jetzt erstmal, kann man das abgeschlossene Episode betrachten, würde ich jetzt mal behaupten. Für uns ist jetzt wichtig, dass diese ganzen Sachen, die er mir da versprochen hat, eben auch mit Leben gefüllt werden. Ich denke mal, beim Material war es ein erster Schritt, vom Schritt bei der Eventisierung zu sprechen. Das ist, glaube ich, zu viel.
Aber das sind natürlich auch sehr fixe Standpunkte,
klar,
die wahrscheinlich nicht zusammenzuführen sind.
Schwierig, genau, da gebe ich dir recht. Man muss mal gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich habe zusätzlich noch Kontakt zu Oliver Lücke gehabt, der ist da der Leiter für Medien und Kommunikation. Da war es schon ein bisschen konkreter, gerade was diese Eventisierung angeht. Der hatte eben auch einen Austausch vorgeschlagen vor dem Final Four oder vor dem nächsten Final Four dann HBL und die teilnehmenden Fanlager, dass man eben guckt, was kann man, was will man, eventuell dann nochmal das ein oder andere am Rahmenprogramm, welchen Song kann man vielleicht mit aufnehmen, also was funktioniert in den verschiedenen Hallen. Die Idee fand ich ganz gut und ich denke mal, das werde ich dann bei Zeiten auch wieder antriggern, wenn das Final Four dann ansteht. Also die Kontakte sind ja nach wie vor da, das ist aber auch keine Einbahnstraße, das gilt für die HBL ja genauso. Und da muss man dann gucken, wie sich das jetzt in Zukunft entwickelt. Grundsätzlich glaube ich schon, dass unser Protest oder unser Schreiben, Kommuniqué, wie man es auch nennen mag, schon für Aufmerksamkeit gesorgt hat und den einen oder anderen dann ja auch zum Nachdenken gebracht hat, wenn man überlegt, dass es nicht nur in lokalen Medien aufgenommen worden ist, sondern halt auch überregional, dass Fragen dazu beim Final vorgestellt worden sind und dass eben viele Fans auch auf diesen Zug, viele Fans anderer Vereine auf diesen Zug mit aufgesprungen sind. Und ich glaube, da kommt die HBL gar nicht drum herum, den Dialog weiter fortzuführen in der Zukunft.
Wie kam das Ganze eigentlich bei der SG Flensburg-Handewitt selbst an? Der Verein steht in keinster Weise hinter diesem Statement, aber ihr seid Fanclubs dieses Vereins. Vielleicht Ingo, Sven, wer dazu etwas zu sagen hat.
Ich fange sonst mal an. Also ich glaube, die SG hat das ganz neutral aufgenommen. Die haben natürlich Verständnis gehabt für unsere Situation. Auf der anderen Seite sind die Vereine ja nicht unerhebliche Nutznießer von diesem Final Four. Alleine durch die Antrittsprämien oder durch die Platzierungsprämien. Das hat ja auch damit zu tun, dass die Preise so hoch sind. Und es gab einzig bei uns so ein paar Irritationen um das Verteilen eines Flyers. Da stand unser Statement drauf. Wir haben von Verteilen gesprochen, haben sie dann auf die Sitzplätze gelegt. Das kam bei der SG-Führung nicht so gut an, weil wir eben gesagt haben, wir drücken das den Leuten in die Hand. Da gab es jetzt aber auch kein böses Blut. Es war ja eben nur das entsprechende Statement. Und von daher haben wir da auch, glaube ich, einen Haken dran. Also wie gesagt, der Verein hat das weder unterstützt noch torpediert. Wir konnten da schalten und walten, wie wir wollten. Die haben sich auch zu Spruchbändern nicht geäußert. Das war ja auch alles im sauberen Ton und fair. Und ich glaube, solange das so ist, haben wir hier oben ein relativ hohes Gut in Flensburg, dass wir da ja fast machen können, was wir wollen als Fans. Und wenn es dann mal über die Stränge geht, dann sagt der Verein dann auch Bescheid. So, aber dann wird da nicht irgendwie was groß draus gemacht.
Und wir halten so ein bisschen fest, es sind Schritte aufeinander zugemacht worden. Hier und da ist sicherlich noch was möglich. Ingo, wenn wir über das Thema Fingerspitzengefühl sprechen, wenn sich in einem Block gerade eine Dynamik entwickelt, die vielleicht die Halle mitnehmen kann. Ich habe da auch im Kopf die Mannschaften waren schon auf dem Feld vor dem Halbfinale und es waren noch so 2 Minuten Zeit zur Überbrückung. Und da war, fand ich, in beiden Fanblocks richtig Stimmung. Aber stattdessen wurde auch an dieser Stelle laute...
Ja, da musste noch ein bisschen Musik eingespielt werden.
Musik eingespielt, da kann man sicherlich noch ein bisschen Fingerspitzengefühl mehr haben, ohne dass man diesen Aspekt des Events irgendwie einschränkt, in meinen Augen. Uwe, am Freitag spielt der SC Magdeburg in Flensburg. Wie nervös bist du denn vor diesem Spiel? Denn es geht für den SCM um einiges.
Es geht um einiges und es geht auch darum, zu verhindern, dass die SG den 40. Sieg gegen uns einfährt. Da werden wir alles dran setzen. Ja, wir haben 39 Niederlagen kassiert. Wir haben seit 2015 nicht mehr in Flensburg gewonnen.
Dann soll es auch so bleiben.
Was wollt ihr, die goldene Ananas dieses Jahr?
Oh, jetzt wird es persönlich.
Schon wieder los. Diese bisschen, das, und das ist das Schöne, ja. Man kann sich gegenseitig so ein bisschen ansticheln, das ist alles völlig in Ordnung. wenn ich den Austausch die letzten Wochen zwischen uns sehe, ich freue mich mega auf diesen Tag. Sicherlich sind wir alle heiß drauf, wir wollen, dass sie gewinnen, jeder. Ich sehe es mittlerweile sportlich und sage, der Bessere soll gewinnen.
Das mir zu einfach.
Das sagt man so einfach, na klar, wichtig ist es für uns. Es geht um einiges, also und man möchte da jetzt nicht sagen, ein Punkt reicht uns. Nein, wir wollen schon sicher mit Punkten irgendwann dann dastehen und sagen, okay, wir sind punktemäßig deutscher Meister geworden und nicht nachher irgendwo durch ein Torverhältnis.
Mit einem Sieg, mit einem Sieg kann Magdeburg die Tabellenführung dann auch nach Pluspunkten zurückholen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die Füchse auch am Wochenende spielen, aber sicherlich ist Flensburg das die letzte richtig hohe Hürde auf dem Weg zur Meisterschaft. Uwe, ein ganz konkreter Ergebnistipp von dir.
Ganz konkreter.
Die anderen beiden können auch schon mal nachdenken.
Okay. Wir gewinnen 29-27.
Das ist notiert. Sven?
Oh, ich möchte eigentlich gar nicht tippen. Ich liege grundsätzlich daneben. Aber wir müssen natürlich unsere, nein, Gott bewahre. Wir müssen unsere Heimserie ja natürlich wahren und ungeschlagen bleiben. Es ist immer die Frage, wer denn bei uns noch auf dem Feld steht, wenn man so guckt, wer verletzt ist oder verletzt zurückgekommen ist aus Köln. Wenn alle mehr oder weniger fit sind, glaube ich, dass wir 31-29 gewinnen.
Ingo.
46-4. Nein, Quatsch. 30-27 für uns.
Okay, alle Ergebnisse sagen aus, dass es sehr eng wird. Das wäre schön.
Ihr habt unseren starken Torhüter vergessen. Ihr müsst jetzt überlegt nochmal wirklich, dass wir für einen starken Torhüter haben.
Ja, das ist halt der Grund, warum wir nur 30 Tore machen und nicht 35.
Ja, natürlich hat Sergio Hernandez ein herausragendes Final Four gespielt. Wir haben vorher, Uwe und ich haben vorher besprochen, über den Fall Nicola Portner und die Dopingvorwürfe wissen wir letztlich alle viel zu wenig, als dass es uns groß zustehen würde, darüber jetzt hier zu urteilen. Festhalten kann man sicherlich, dass es in Magdeburg eine gewisse Gefühlsachterbahn gibt dieser Tage. Stimmung vor dem
Alles gut, vor, aber da sollen sich jetzt andere Leute mit beschäftigen. Wir befinden uns in einem laufenden Verfahren und ich persönlich wünsche mir nur, dass alle einfach da mal ein bisschen zurückfahren und die machen lassen, die dafür zuständig sind und ja, wird schon werden.
So halten wir das fest.
Wir sind alle ruhig.
So halten wir das fest. Wie gesagt, vor dem Final Four war die Stimmung in Magdeburg natürlich dann dadurch am Boden. Nach dem Final Four mit dem Pokalsieg im Rücken oben auf. Sven, was erwartest du eigentlich jetzt noch von dieser Saison?
Damit das Final Four keine Parallelen zum letzten Jahr aufweist, wäre es schön, wenn wir die nächsten beiden Spiele in der Europa League siegreich gestalten und dann ins Final Four nach Hamburg einziehen. Und da eine bessere Figur abgeben als in Köln.
Das heißt, du sprichst nicht von Titel, sondern einfach nur sich gut präsentieren und...
Ach, Titel sind natürlich immer schön, aber wenn ich Fan von Titel wäre, dann habe ich auch die Möglichkeit, 80 Kilometer weiter südlich hinzufahren. Das ist mir zuwider.
Wen meinst du denn da?
Ja, die haben ja nun leider ein paar mehr Titel als wir. Aber darum geht es ja nicht. Natürlich wäre ein Titel schön. Und ich glaube... Für uns wird dieses gemeinsame Erlebnis Final Four Hamburg eine gute Geschichte. Und die Mannschaft hätte dann tatsächlich die Chance, das im Halbfinale besser zu machen und eben zu zeigen, dass es keine Parallelen zum Vorjahr gibt. Und darüber würde ich mich persönlich sehr freuen. Dem würde ich auch andere Dinge unterordnen, tatsächlich diese Saison. Wenn wir dann die Saison als Dritter abschneiden, dann bin ich, glaube ich, ganz glücklich.
Ingo, wie verlockend klingt das für dich, das Final Four der Euroleague in Hamburg ein bisschen zum Heimspiel zu machen?
Das ist sehr verlockend und ich gehe auch davon aus, dass es nicht nur verlockend wird, sondern dass es genauso kommen wird. Wir wünschen uns zwei Siege gegen Sevehof und ich wünsche mir beim Final Four in Hamburg, dass wir im Finale stehen und wenn du da stehst, dann willst du es auch gewinnen. Also ich möchte diesen Titel und ich bin guten Mutes, dass es diesmal keine Parallelen zum Vorjahr gibt.
Und damit können wir diese Folge sehr schön beenden. Ich möchte mich bei euch dreien ganz herzlich bedanken, denn was ich anfangs gar nicht erwähnt hatte, ist, wie spontan ihr wart. Terminfindung ist nicht immer leicht. Ihr seid sehr spontan gewesen. Wir sitzen hier am Mittwoch zusammen. Normalerweise erscheinen die Folgen ja am Dienstag. Das ist in dieser Woche mal um einen Tag verschoben. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Ingo, vielen Dank.
Sehr gerne.
Sven, vielen Dank.
Gerne.
Und Uwe, ganz vielen Dank und liebe Grüße nach Magdeburg.
Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich auf den Freitag, auch da mit euch nochmal so ein bisschen in Austausch zu gehen. Und ich denke mal, wir machen das nächste Schreiben an die HWL, eine kleine Auswertung. Das hilft denen ja auch weiter. Und wie es jetzt wirklich, wie wir es empfunden haben, das, was wir hier besprochen haben, das sollten wir auch da in diese Richtung mal mitteilen. Nur so kann man agieren und reagieren, auch so wie die HBL jetzt. Ja?
Genau, ihr könnt dann am Freitag in den Austausch gehen. Uwe macht sich mit sicherlich dem ein oder anderen Magdeburg-Fan auf den Weg. An euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Alle Hölle Nord-Folgen gibt es auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, sage ich jetzt einfach mal, in der Hoffnung, dass wir dann wieder auf unserem Termin sind. Passt auf euch auf und bis dann. Tschüss.
Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.